alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Als ich heute früh gekommen bin, habe ich gemerkt, okay, Gott hat mir das richtige Thema gegeben. Also alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und in Markus 9, Vers 23 sagt Jesus sogar, alles ist möglich dem, der glaubt. Also wir haben die Verheißung von Jesus, wenn wir im Glauben um etwas bitten, werden wir es empfangen. Allerdings ist es manchmal etwas schwierig, sich so vorzustellen, was ist denn das genau, das Glauben? Oder wir haben manchmal Probleme damit, weil wir das halt nicht von Kind auf gelernt haben. Und es ist ganz wichtig, auch immer wieder mal zu lernen, wie das mit Glauben ist und sich vor Augen zu führen, wie entsteht denn Glaube und wie kann ich meinen Glauben aufbauen. Und ein Weg, den ich heute mal wähle, und zwar ist auch die Predigt heißt Glauben lernen von Abraham, dem Vater des Glaubens. Also wir wollen uns mal bei Abraham anschauen, wie Gott ihm beigebracht hat zu glauben. Und das Schöne ist, da hat schon ein anderer Theologe vorgearbeitet, irgendwie rutscht das immer, vorgearbeitet, nämlich Paulus. Also ich muss da gar nicht so viel ausarbeiten. Und da es in der Bibel steht, hat sogar noch der Heilige Geist den Okay dazu gegeben, dass diese Ausarbeitung richtig ist. Also ich habe es heute ganz einfach. Und zwar gehen wir zu Römer Kapitel 4. Jetzt darfst du es mal an die Wand werfen, genau. Ich habe nämlich hier einfach mal dasselbe übersetzt, um so ein paar Feinheiten herauszuholen. Aber ihr dürft gerne in eurer eigenen Bibel mitlesen. Und zwar die Verse 17 bis 21 sind die wichtigen Verse. Gut. Ich habe Vers 16 noch angefügt, damit wir ein bisschen wissen, worum es geht. Dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher unser aller Vater ist. Und jetzt wird ein wenig ausgeführt, wie Abraham Glauben gelernt hat. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es da, der entgegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist, also soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben betrachtete er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib, weil er fast 100 Jahre alt war, noch das Abgestorbensein des Mutterleibs der Sarah, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark gemacht im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er auch mächtig sei, zu erschaffen, was er verheißen hatte. Er hat es vorher ein paar Mal auf eigene Hand probiert, aber im Endeffekt kam er dann dazu hin. Wir wollen uns ja nicht die falschen Wege, die er zwischendurch gemacht hat, anschauen, sondern den richtigen Weg. Gut, also wie man hier ganz leicht erkennen kann, werden hier fünf Aspekte beschrieben, wie Abraham glauben lernte. Das erste, was einem gleich ins Auge springt, ist das, was in Vers 17 steht, wie geschrieben steht, und Vers 18 wird es nochmal wiederholt, nach dem, was gesagt ist. Das heißt, der Glaube beruht immer auf dem, was Gott gesagt hat. Beruht immer auf Gottes Wort. Den Punkt will ich gar nicht so lange ausführen, aber ein paar kleine Bibelverse zur Erinnerung. Römer 10, Vers 17, ich lese mal nach der alten Elberfelder. So ist denn der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch Gottes Wort. Man könnte also sagen, der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Wie höre ich Gottes Wort, indem ich es ausspreche? Das führt ein paar Verse weiter vorne auf in Römer 10, Vers 8. Was sagt sie, die Schrift? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Glaube entsteht im Herzen. Und wie kommt das Wort ins Herz? Indem ich spreche. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und wir können nochmal schauen zu 2. Korinther 4, Vers 13. Da schreibt wiederum Paulus, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Also ist ganz wichtig, der Glaube beruht nicht auf irgendwelchen Mutmaßungen, die wir haben, auf klugen theologischen Spekulationen. Er beruht auch nicht auf meinen Gefühlen, so wie ich mich fühle, sondern er beruht immer auf dem, was Gott gesagt hat, was Gott versprochen hat, auf Gottes Verheißung. Ich brauche also zuerst, muss ich herausfinden, was hat Gott gesagt, und das nehmen. Und das ergreifen. Ohne das geht's nicht. Glaube ist auch kein Trial-and-Error-Prozess, also so nach dem Motto, ich probier's mal und wenn's klappt, klappt's und wenn's nicht klappt, klappt's nicht, sondern ich schaue zuerst, was hat Gott gesagt. Das zweite ist, jetzt gehen wir Vers für Vers durch, Vers 17. Was hatte Abraham tun sollen? Er sollte wie Gott das Nichtseinende rufen, als wäre es da. Das sieht man jetzt nicht so erst sofort so deutlich, aber wenn man sich diesen Vers, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, im Zusammenhang anschaut, dann fällt es einem auf. Ich lese mal den Zusammenhang vor, 1. Mose 17 ab Vers 3. Da ist Abraham Gott begegnet, da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram sein, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Also Gott verheißt Abram, wie er damals noch hieß, er wird viele Nachkommen haben. Und dann benennt er ihn um. Abram hieß, mein Vater ist erhaben. Und Gott sagte, ab jetzt heißt du Abraham, das heißt Vater einer Menge. Ein neuer Name, eine neue Identität. Abraham sollte sich selber so nennen, Vater einer Menge. Und damals haben das die Leute auch verstanden. Wenn er sich vorgestellt hat, einem Fremden, hat gesagt, hallo, ich bin der Vater einer großen Menge. Genau. Da haben die Leute dann vielleicht gesagt, ja, wo sind sie denn? Also es war sicherlich auch manchmal herausfordernd. Wenn Sarah ihn rief, dann hat sie nicht mehr Abraham gesagt, sondern Abraham, Vater einer Menge. Und wenn seine Knechte ihn riefen, haben sie auch Abraham gesagt, Vater einer Menge oder großer Stammvater. Das heißt, ständig hat er das gehört, du bist der große Stammvater, der Vater einer großen Menge Nachkommen. Er sollte sich also selber so nennen, wie wenn er ein großer Stammvater wäre. Und damit Gott nachahmen, der das, was noch nicht ist, so ruft, als wäre es bereits da. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. In Joel 4, Vers 10 fordert Gott uns auf, der Schwache spreche, ich bin stark. Das heißt, nenn dich nicht schwach, wenn Gott dich stark nennt. Bezeichne dich nicht als Schwächling, wenn Gott dich stark nennt. Philipper 4, Vers 13 sagt Paulus, ich bin stark für alles in dem, der mich stets innerlich kräftigt, Christus. Also sag nicht, ich bin schwach, sondern sag, ich bin stark. Nicht stark in unserer eigenen Kraft, sondern stark in Gottes Kraft. Es ist wichtig, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, aber dazu müssen wir nicht immer überall rumgehen mit hängendem Kopf und sagen, ich bin ein Schwächling, bin ein Schwächling, bin ein Schwächling, ich kann nichts, ich schaffe nichts, sondern ich darf sagen, ich bin stark in dem, der mich stets kräftigt, Christus. Ein weiteres Beispiel, nenn dich nicht die Ungeliebte oder die Verlassene oder die Einsame, sondern nenn dich so, wie Gott dich nennt, Vielgeliebte. Ja, was hat Jesus gesagt? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es ist völlig unmöglich, wenn du zu Jesus gehörst, dass du einsam bist, weil er immer bei dir ist. Du schaust vielleicht manchmal nicht hin, aber er ist immer bei dir. Ja, wenn du dich einsam fühlst, dann schau mal kurz in dich rein. Jesus ist da. Ja, im Johannes Kapitel 14 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, nicht nur Jesus ist bei dir, sondern der Vater auch. Jetzt seid ihr schon zu dritt. Und der Heilige Geist ist auch noch da, dann seid ihr zu viert. Oder zu zweit, je nachdem. Gott ist ja dreieinig. Und es gibt viele, aber ich möchte euch noch einen schönen Vers nennen. Daniel 10, Vers 19. Da begegnet Daniel einem Engel. Und was sagt der Engel? Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Also Gott nennt dich einen vielgeliebten. Also nenn dich nicht den Ungeliebten, den Verlassenen, wenn Gott dich als vielgeliebten bezeichnet. Gehen wir weiter, jetzt kommen wir ein bisschen auch in das Thema wieder Wandel im Geist. Nenn dich nicht einen Sünder, wenn Gott dich Gerechtigkeit nennt und dich als frei von der Sünde bezeichnet. Du warst ein Sünder, bis du Jesus angenommen hast und verloren und ohne Chance zu Gott zu kommen. Aber seitdem du Jesus angenommen hast, bist du von deiner Identität her kein Sünder mehr, sondern eine neue Schöpfung, ein neues Geschöpf, jemand, der zu Gott gehört. In Römer 6, Vers 18 und 22 steht, frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Du bist frei gemacht von der Sünde und ein Sklave Gottes. Du bist kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger. Halleluja. Sieh dich nicht selbst als ein Sünder. Wenn ich mich selbst als Sünder sehe, dann wird es ein bisschen schwierig, heilig zu leben. Weil ich ständig damit rechne, dass ich ja doch wieder in das nächste Fettnäpfchen trete. Oder Sündennäpfchen oder wie auch immer man sagen möchte. Lass mich noch ein paar Dinge sagen. Nenn dich nicht ein Versager oder ein Idiot. Ja, wie oft sagen wir das? Ach, ich Idiot, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Wenn Gott dich Erfolg rechnet. Philipper 4, Vers 13, haben wir ja schon gesehen. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Das ist das, wie Gott dich nennt. Psalm 1, Vers 3, alles, was er tut, gelingt ihm. Und ganz schön, 2. Korinther 3, Vers 4, da sagt Paulus, so große Zuversicht haben wir durch Christus vor Gott. Nicht, weil wir von uns aus fähig wären, etwas als eigene Leistung uns anzurechnen, sondern unsere Fähigkeit stammt vielmehr von Gott. Gott hat dich fähig gemacht. Er hat dich berufen, er hat dich fähig gemacht, die Dinge zu machen, wozu er dich berufen hat. Er ist dein Erfolg. Also hör auf, dich selbst als Versager zu betrachten. Es gibt noch viele andere schöne. Nenn dich nicht Schwanz, wenn Gott dich zum Haupt gemacht hat. Ja, das steht schon im Alten Testament, im 5. Mose. So wird der Herr dich zum Haupt und nicht zum Schwanz, also zu einem dienenden Glied machen. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Gott hat dich als Haupt bestimmt, nicht als Schwanz. Als Leittier und nicht als der, der hinten her dockelt. Und vielleicht noch eins mal, um so ein bisschen herauszufordern, nenn dich nicht arm, wenn Gott dich reich nennt. 2. Korinther 8, Vers 9 steht, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das sagt er im Zusammenhang mit Finanzen einsammeln für die bedürftigen Brüder. Da geht's um Geld. Gott möchte, dass wir wohlhabend sind, damit wir andere segnen können. Er möchte nicht, dass wir reich sind, damit wir prahlen können, sondern damit wir andere segnen können. Also fang an, dich so zu benennen und dich so zu sehen, was Gott von dir sagt. Das war die zweite Lektion von Abraham. Und das dritte ist jetzt in Vers 18. Nach dem, was gesagt ist, also soll deine Nachkommenschaft sein. Entgegen Hoffnung hat er auf Hoffnung geglaubt. Er war in einer Situation, wo er keine Hoffnung sah. Und dann hat Gott was mit ihm gemacht. Nämlich hat er zu ihm gesagt, so soll deine Nachkommenschaft sein. Ich lese mal die Situation vor. 1. Mose 15 ist es. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und Abraham war da zu dem Zeitpunkt etwas ohne Hoffnung, das sieht man jetzt. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird mein Knecht Eliezer von Damaskus. Dann wiederholt das nochmal. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, meinem Haus geborener Sklave wird mich beerben. Also ziemlich hoffnungslos. Und er war ja auch schon fast 100. 99 Jahre. Und seine Frau 90. Also Situation war schon etwas hoffnungslos, könnte man so sagen. Und siehe, das Wort des Herrn geschah. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Hat Gott erstmal ihm zugesprochen. Aber er hat gemerkt, Abraham braucht ein bisschen mehr. Und Gott führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Was sollte Abraham machen? Er sollte sich den Sternenhimmel anschauen und sich vorstellen, so viel wie da Sterne blinken, so viele Kinder und Nachkommen wird er haben. Er war verzweifelt und Gott hat ihm geholfen, seinen Glauben wieder neu zu stärken. Er sollte sich das vorstellen. Und im Himmel sozusagen, das war wie wenn tausende von Gesichtern herunterblicken auf ihn und sagen, mein Vater Abraham, tausende von Kindern, die er gesehen hat. Also was hat Gott, Gott hat ihm geholfen, indem er seine Vorstellungskraft angeregt hat. Er sollte sich das vorstellen. Die tausende von Nachkommen, die er haben wird, anhand der Anzahl der Sterne, die er im Himmel sieht. Und Abraham hat hinaufgeblickt und er hat es begriffen. Er hat es angeschaut. Im Prediger hat man gesagt, vor seinen Augen sind dann die Sterne verschwommen und lauter Kindergesichter sind aufgeblickt, die riefen Vater, Vater. Reine Spekulation, aber. Das war ja letztendlich der Sinn und Zweck, einfach ihm zu helfen, sich das bildlich vorzustellen. Und wir brauchen das manchmal, dass wir ein bisschen uns das vorstellen. Ich habe schon öfters gesagt, wie ich mir das vorstelle, in Johannes 17, Vers 23, wo steht, dass Gott uns so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Wo ich dann versuche, mir vorzustellen, wie sehr der Vater Jesus liebt. Und dann im Umkehrschluss all das, was ich da erkenne, wie sehr er Jesus liebt, auf mich umwende. Oder in Römer 6, Vers 10 bis 11, jetzt kommen wir zum Thema Todsein für die Sünde. Da steht, was er gestorben ist, also was Jesus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. als auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Stell dir das einfach so vor. Falls du schon mal einen Toten gesehen hast, was ist das große Kennzeichen eines Toten? Er tut nichts mehr. Du kannst mit allen Mitteln versuchen, ihn dazu zu bewegen, irgendwas zu tun, er tut's nicht. Du kannst ihm das saftigste Steak vor die Nase halten, er wird nicht reagieren. Und so sind wir für die Sünde. Wir sind tot. Deswegen hat die Sünde keine Macht mehr über uns. So wenig wie wir einen Leichnam dazu bringen können, einen Handstand zu machen, so wenig kann die Sünde uns dazu bringen. Das ist das, was hier ausgesagt wird als Bild. Oder lass uns nochmal gehen zu Philipper 4, Vers 13. Da habe ich ja schon öfters gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das Interessante ist, das Wort, das da steht für stark machen, das heißt eigentlich Kraft hineingießen. Als ich das erste Mal kam, da kam mir gleich der Gedanke Infusion. Gott legt mir eine Infusion mit Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Sozusagen, Jesus dobt mich mit dem Heiligen Geist. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht unfair, dopen, das sollte man ja nicht machen. Das ist mein Vorrecht als Königskind, ich darf gedopt sein. Gedopt mit dem Heiligen Geist, also ihr merkt, meine Fantasie geht so ein bisschen mit mir durch, aber ich bin gedopt mit dem Heiligen Geist und das tut gut. Ja, stell dir das vor, wenn du dich schwach fühlst, dann stellst du dir vor, da hängt so eine Nadel und der Heilige Geist fließt, die Kraft des Heiligen Geistes fließt in dich hinein. Jesus dobt mich mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft. Oder wenn du das Hineingießen eher so mit Trinken nimmst, was fällt einem sofort ein? Der Zaubertrank des Heiligen Geistes. Wie bei Asterix. Er nimmt einen Schluck und die Kraft ist da. So einfache Vorstellung, das hilft einfach. Das ermutigt einen. Das kann einen stärken. Das hilft, den Glauben aufzubauen. Und Jesus und Gott verwendet mehr so Bilder. Denkt an Jesaja 40, wo steht, dass wir Flügel treiben wie die Adler, dass wir laufen, nicht matt werden. Ja? Wir haben sozusagen den Red Bull Gottes, der Heilige Geist, der uns Flügel verleiht. Oder noch so etwas, was ich wirklich, wenn es geht um den Feind, um Satan, haben ja manche Angst. Und was hat Jesus gesagt? Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Kraft des Feindes. Und keinesfalls wird euch irgendetwas Schaden zufügen. Lukas 10, Vers 19. Als ich es das erste Mal gelesen habe, ging meine Fantasie mit mir durch. Dann habe ich mir so vorgestellt, ich stehe in der weiten Ebene. Und am Horizont sammelt sich so Satan und all seine Dämonen so als große Wolke, die auf mich zukommen. Und da habe ich mir vorgestellt, ich habe Autorität, ich gehe einen Schritt zu und die fliehen alle. Das ist es, was Gott da sagt. Das ist es, was Jesus sagt. Das ist doch hammerhart. Hein? Das ermutigt einen. Ja? Und das Schöne ist, was Jesus hier sagt, er gibt uns Vollmacht. Also Autorität. Ich muss nicht mit seiner Kraft dagegen kämpfen, sondern ich habe Vollmacht. Was bedeutet Vollmacht? Ein Polizist, der einen LKW anhält, macht es nicht aus seiner Kraft. Ja? Der könnte sich dem LKW in den Weg stellen, der wird ihn nicht anhalten. Aber er hat die Autorität vom Staat verliehen bekommen, wenn er seine Stoppkelle hochhält, muss der LKW anhalten. Und der LKW-Fahrer weiß, dass er anhalten muss, sonst kriegt er große Probleme, weil der ganze Staat dann kommt. Dann kommt nicht ein Polizist, sondern kommen 100 und 1000 und wie viel es auch braucht, um ihn zu stoppen. Also du hast Vollmacht bekommen. Das heißt, ich sage es immer so schön, ich lebe nicht im Kampf, sondern ich lebe im Sieg. Ein gewisser Unterschied. Da gefällt mir auch Römer 8, Vers 37 so schön. Ich will hier mal nach der Janssen-Übersetzung lesen, weil die eigentlich das hervorbringt. Mir gefällt es Überwinder nicht, was da immer drin steht. Sondern was Janssen übersetzt, ist sehr viel genauer. In diesem allen jedoch sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebte. In diesem allen jedoch sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebte. In welchen Dingen? In Zeiten, wo, was führt dich so alles an? Bei Bedrängnis, bei Angst, bei Verfolgung, bei Hungersnot, bei Blöße, bei Gefahr, bei Krieg. Wir sind überlegene Sieger. Und Jesus verwendet öfter solche Bilder. Wenn du denkst, nenn dich nicht arm, wenn Gott dich reich nennt, was hat Jesus gemacht? Er hat ein Bild gemalt, Matthäus 7, Vers 9. Was er sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, eurem Kind, wenn es euch um ein Brot bittet, keinen Stein gibt, und wenn es euch um ein Ei bittet, keine Schlange gibt, dann wird doch euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Er hat ein Bild gemalt. Er hat gesagt, so sehr wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert und natürlich will, dass sie das bekommen, was sie brauchen, so wird Gott euch all das geben, was ihr braucht. Ein Bild, was ich mir oft vorstelle, ist, ich habe den reichsten Daddy der Welt. Ja, das ist doch eine gute Sache. Der reichste Gott der Welt. Im Psalm 50, Vers 10 steht, dass Gott das Vieh auf Tausenden von Bergen gehört. Die Erde und alle Fülle. Und in 5. Mose 10 steht sogar, der Himmel und die Erde und alles gehört ihm. Das heißt, alles Gold, um mal auf das Gold zu kommen, alles Gold, was nicht nur auf der Erde ist, sondern auch in unserem Sonnensystem und in den Galaxien und in den Milliarden von Galaxien, gehört alles Gott. Und dieser Gott ist mein guter Vater, der mir alles gibt, was ich brauche. Sozusagen, ich bin in der Position, besser als Paris Hilton mit ihrem reichen Vater, ich habe den reichsten Vater. Und dieser Vater gibt reichlich. Es gab eine Zeit lang, wo ich so diesen Lügen geglaubt habe, dass wir als Christen arm sein müssen. Ich hatte so einen Gabentest gemacht, der nicht biblisch war, und dann kam heraus, dass ich die Gabe der freiwilligen Armut habe. Bis heute ist mir Geld nicht wichtig, aber ich habe nicht die Gabe der freiwilligen Armut. Und dann habe ich, und das habe ich mir wirklich vorgestellt, und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich das durchbrochen habe, und ich habe damals wirklich kaum das Geld zum Leben gehabt, als ich auf der Bibelschule war. Der Vorteil war, ich war so schlank wie nie zuvor, weil ich so wenig zu essen hatte wie nie zuvor, aber das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Und da habe ich das genommen, 5. Mose 28, da stehen so Verheißungen, die Gott seinen Leuten, die ihm folgen, verspricht. Und da steht ab Vers 11, und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles tun, deine Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Logisch für mich, in meiner etwas wild gewordenen Fantasie, mein Konto wird immer im Plus sein. Wir waren damals nicht im Plus. Mein Konto wird immer im Plus sein, und ich werde so viel haben, dass ich sogar anderen leihen kann, aber ich muss nie wieder mein Konto überziehen oder mir von jemand was leihen. Und das habe ich mir vorgestellt. Oder weiter vorne heißt es, Gott wird seinen Segen anbieten in deine Speicher. Was ist mein Speicher, mein Konto? Also habe ich mir vorgestellt, Gott wird mein Konto so füllen, dass ich nie im Dispo leben muss. Einfach sich das Ganze vorzustellen. Wir haben noch ein sehr schönes Beispiel, das will ich bloß erwähnen, bei Jakob. Kann man zu Hause mal nachlesen, 1. Mose 30, Vers 32. Der hatte einen Pakt mit seinem Schwiegervater geschlossen, dass als Bezahlung das Vieh aus der Herde bekommt, was gesprenkelt ist. Während alles einfarbige Tier hat sein Schwiegervater behalten. Und dann hat er immer, wenn die Tiere trächtig waren, wenn gute Tiere trächtig waren, hat er so halb abgeschälte Stäbe ins Tränkwasser gelegt. Nicht damit die Tiere irgendwie magisch beeinflusst werden, sondern was ist geschehen? Er hat die Tiere sich spiegeln sehen im Wasser und durch die halb geschälten Stäbe sahen die Tiere gesprenkelt aus. Das hat einfach seinen Glauben angeregt. Seinen Glauben, dass diese Tiere jetzt gesprenkelte Kinder bekommen. Es war einfach ein Sinnbild. Es war nichts Magisches, sondern einfach eine Hilfe für seine Vorstellungskraft. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten, zu Vers 19. Und nicht schwach im Glauben betrachtete er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib, weil er fast 100 Jahre alt war, noch das Abgestorbensein des Mutterleibs der Sarah. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Oder, wie man auch sagen könnte, er ließ sich nicht im Hinblick auf die Verheißung Gottes durch Unglauben in einen Zwiespalt treiben. Gut, für all die, die das noch in ihrer eigenen Bibel nachlesen, ihr werdet wahrscheinlich feststellen, dass es bei euch anders steht. Denn das Wort nicht, er betrachtete nicht seinen eigenen Leib, das Wort nicht ist in vielen Übersetzungen nicht drinnen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Es gibt ja mehrere tausend Handschriften des Neuen Testaments. In 97% aller Handschriften ist das Wort nicht enthalten. In 3% der Handschriften fehlt's. Aber bei den Bibelübersetzungen ist es genauso umgekehrt. Ungefähr 90% haben das Wort nicht drinnen und ungefähr nur 10% haben es drin. Also ich glaube, dass das nicht dazugehört. Also er betrachtete nicht seinen eigenen Leib. Das heißt, ganz kurz schauen, genau. Was heißt das? Lass dich nicht durch das, was du siehst, in einen Zwiespalt hineintreiben. Was sollten wir machen? 2. Korinther 5, Vers 7. Das ist für mich ein ganz wichtiger Vers, was Glauben betrifft. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das heißt, ich führe mein Leben im Glauben und nicht im Schauen. Ein paar Verse vorher, Kapitel 4, Vers 18, sagt Paulus, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Gottes geistliche Welt ist ewig und dringt durch und die hat Bestand. Es mag mal sein, dass das Sichtbare nicht zusammenpasst mit Gottes Verheißung. Aber das Sichtbare hat keinen Bestand. Es kann sich auf Dauer nicht Gottes Macht widersetzen. Gottes Wahrheit dringt durch. Gottes Macht dringt durch. Wir sehen denselben Gedanken im Jakobusbrief. Jakobus 1, Abvers 6. Da schreibt er, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mensch, unbeständig in allen seinen Wegen. Was heißt das jetzt genau? Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Wenn mir der Gedanke kommt, das ist ja so ein Blödsinn, das klappt nie. Das ist noch nicht der Zweifel. Der Zweifel beginnt erst dann, wenn du diesem Gedanken zu glauben beginnst. Es kann sein, dass du dich fühlst, als ob das alles nie funktioniert. Es kann sein, dass dir Gedanken kommen, das klappt nie. Die Frage ist, glaubst du diesen Gedanken, das klappt nie, oder glaubst du Gottes Wort? Die Gedanken sind nicht das Problem. Weil dein Glaube entsteht nicht in deinem Verstand, sondern in deinem Herzen, in deinem Geist, in deiner neuen Schöpfung. Das heißt, zweifelnde Gedanken, solange du sie nicht als Wahrheit akzeptierst, werden deinen Glauben nicht erschüttern. Das Problem ist dann, wenn du es als Wahrheit akzeptierst oder wenn du nur noch auf diese Zweifel, auf diese Umstände schaust. Einfach nicht beachten. Fest auf das schauen, was Gott sagt. Lasst mich mal hier noch um das ein bisschen klarer zu machen, zwei Verse zitieren. Sprüche 4, Abvers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Schau auf die Verheißung Gottes und nicht auf das Sichtbare. Du kannst auf Dauer nicht beides betrachten. Schau auf die Verheißung Gottes. Ja. Ja, du greifst mir vor. Jesaja 54, Vers 17 wollte ich nämlich jetzt vorlesen. Was steht da? Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Das heißt, diese Gedanken, diese angreifenden Gedanken kannst du schuldig sprechen. Du sagst, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass Gott seine Verheißung nicht durchbringt. Es ist eine Lüge, dass ich ein Versager bin. Es ist eine Lüge, dass ich nicht geliebt bin. Es ist eine Lüge, dass ich einsam bin. Also aktiv auch die Gedanken schuldig sprechen. Und der letzte Aspekt, er wurde stark gemacht im Glauben. Man könnte ja auch wieder sagen, er wurde mit Kraft infundiert im Glauben. Indem, zwei Punkte, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er, das ist Gott, auch mächtig sei zu erschaffen, was er verheißen hatte. Das heißt, mein Glaube kann stärker werden, er kann wachsen, er kann kraftvoller werden, indem ich bestimmte Dinge tue. Das erste ist, indem ich Gott die Ehre dafür gebe, dass es so ist, wie er es verheißen hat. Indem ich meinen Glauben ausspreche. Und es geht ganz leicht durch Dank sagen. Wenn wir uns die große oder die ausführliche Darstellung über Glauben bei Jesus mal anschauen, Markus 11, ich muss jetzt doch mal die andere Bibel suchen. Markus 11, Abvers 22. Und wir uns das vorlesen und du mal so in Gedanken mitzählst. Wie oft kommt hier das Wort Glauben vor und wie oft kommt das Wort Sprechen vor? Was sagt Jesus? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn ich wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, das ist auch wieder sagen, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Zum Glauben gehört immer das Sprechen dazu. Ich spreche Gottes Wort über mein Leben aus. Denkt an 2. Korinther 4, Vers 13. Wir haben diesen Geist des Glaubens. Wir glauben und darum reden wir. Ein stummer Glaube existiert nicht. Der Glaube spricht es aus. Und ein wunderbarer Weg, seinen Glauben zu äußern, ist Gott dafür zu danken, dass es mir geschenkt hat. Ich danke Gott dafür, dass er mir vergeben hat, auch wenn ich mich vielleicht noch nicht dafür danach fühle. Ich danke Gott, dass er mein Gebet erhört hat, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich danke Gott dafür, dass er mit seiner Kraft da ist, auch wenn ich mich schwach fühle. Ich danke dem Heiligen Geist, dass er gegenwärtig ist, auch wenn ich zurzeit überhaupt nichts spüre. Das mache ich sogar ziemlich oft. Und meistens ist es so, dass ich dann auch das erlebe, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft kommt. Ein gutes Beispiel dafür ist die blutflüssige Frau. dir geheilt wurde. In Markus 5 steht das. Das war eine Frau, die litt an einem Blutfluss. Sie hatte schon viele Ärzte aufgesucht, hat ihr ganzes Vermögen hingegeben, es hat nichts geholfen. Und was war dann? Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte immer wieder, vom Griechischen her, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben bekennen. Und es ist ganz einfach, das durch Danksagung zu machen. Deswegen sagt auch Paulus, Philipper 4, Vers 6, dass wir alle unsere Bitten mit Flehen und Danksagung vor Gott bringen sollen. Du bittest und du dankst, dass du es hast. Und dadurch wird dein Glaube stark. Dadurch wird dein Glaube gekräftigt und immer stärker und stärker. Ja, da fließt Kraft in deinen Glauben hinein, sozusagen. Und das Zweite ist diese tiefe Überzeugung, Gott kann das erschaffen, was ich brauche. Er ist fähig dazu. Gott ist nicht überfordert, die Dinge zu machen. Wir sind manchmal ein bisschen überfordert. Ich muss noch an einen denken, ich weiß nicht, war es John Wimber oder so, in einem Heilungsgottesdienst hat ein Rollstuhlfahrer auf sich vorzukommen sehen und er war voller Glauben und hat gesagt, jawohl, ich bete für dich, steh auf, in Jesu Namen lauf. Und dann hat der Rollstuhlfahrer ihm zugeflüstert, ich habe keine Beine. Und dann hat er gesagt, dafür reichte sein Glaube nicht aus. Er konnte sich das zwar vorstellen, dass ein Gelähmter wieder läuft, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass die Beine nachwachsen. Zum Glück kann sich Gott das durchaus vorstellen. Jeremia 32, Vers 27. Da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia. Siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Gott ist nichts unmöglich. Denken wir an das, was Maria gehört hat. Lukas 1, Vers 37. Da sagt der Engel, das sagt er noch nicht mal zu Maria, sondern zu Elisabeth, aber es ist jetzt nicht so das Entscheidende. Was sagt er, als er das verkündet, dass Maria als Jungfrau schwanger wird? Da sagt er, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder man könnte auch übersetzen, kein Ding, das von ist Gott unmöglich. Also kein Wort von Gott ist kraftlos. Er kann alles vollbringen. Und das müssen wir uns manchmal vor Augen halten. Wir beschränken oft Gott, so als könnte er bestimmte Dinge, die einfach unser Vorstellungsvermögen übersteigen, schafft er nicht. Gut. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Lass uns jetzt auf die zweite Seite gehen. Was wir heute gesehen haben. Glauben lernen von Abraham. 5 Aspekte, die uns helfen, unseren Glauben zu entwickeln und im Glauben Dinge von Gott zu empfangen. Das Erste, was wir gesehen haben, es ging nach dem, was geschrieben ist. Das heißt, der Glaube beginnt immer mit einer konkreten Verheißung aus Gottes Wort, aus der Bibel. Such dir eine Verheißung, die dein Problem betrifft. Wenn du krank bist, schau dir all die Stellen an, wo Gott verheißt, dass er dich heilt, dass Jesus deine Krankheit getragen hat. Wenn du arm bist, schau dir all die Stellen an, wo Jesus verheißt, dass er dir das gibt, was du brauchst. Wenn du dich fühlst wie ein Versager, weil du ständig in die nächste Sünde hineintappelst, schau dir das Stellen an, wo Jesus sagt, oder wo in dem Wort steht, dass du frei bist von der Macht der Sünde. Dann der zweite Aspekt war, rufe das, was nicht ist, als wäre es da. Also benenne dich selbst so, wie Gott dich nennt. Was heißt das? Betrachte dich und sprich über dich selbst so, als ob Gottes Verheißung wahr ist. Und zwar schon bevor du siehst. Und der dritte Punkt, das war das mit dem Sternenhimmel, nutze ein bisschen Vorstellungskraft, um dir die Verheißung zu versinnbildlichen. Das kann deinen Glauben sehr stärken. Und das vierte war, betrachte nicht das Sichtbare. Lass dich nicht verwirren, wenn es im Sichtbaren noch nicht zu sehen ist. Glaube dauert ein bisschen. Ja? Abraham hat auch ein wenig warten dürfen. Ja? Wenn man denkt, Ismael hat er bekommen, da war er 87. Das war sozusagen seine, wie es Herbert vorhin gesagt hat, sein Versuch, es selber zu machen. Sein Zweifel. Und Isaac hat er bekommen, da war er 100. Also nachdem er praktisch schon von Verzweifeln war und es selber versucht hat, hat er danach nochmal 13 Jahre gewartet. Und hat dann die Verheißung erlebt. Also, es dauert ein bisschen, bis der Glaube wächst. Denk, das letzte Mal habe ich gesagt, Glaube ist wie ein Samenkorn. Es wächst auf und irgendwann, und dann erntest du. Du hörst nicht das Samenkorn in die Erde und flupp steht der Baum da. Sondern es dauert etwas, bis das aufwächst, aber es kommt. Also reiß nicht den Samen wieder aus, bloß weil er nach einem Tag nicht gewachsen ist. Ja? Fang nicht an nachzubuddeln, ist der Same immer noch in der Erde. Dann wächst er nicht. Und das nächste, stärke deinen Glauben, indem du zwei Dinge, die Verheißung über dir bekennst. Und ein sehr guter Weg ist eben durch Danken. Gott loben, Gott preisen dafür, dass es wahr ist, was er gesagt hat. Dass er es mir geschenkt hat, dass es bereit liegt. Und das Zweite, indem ich nachsinne über Gottes Fähigkeit, seine Versprechen einzulösen. Alles, was Gott verheißen hat, das kann er auch einlösen. Und das will er einlösen, weil er ist ein guter Gott. Gott steht nicht da und sagt, naja, jetzt schauen wir mal, also das ist mein Liebling, der kriegt's und der kriegt's nicht. Sondern wir sind alle Lieblinge. Ja? Wir sind vielgeliebte. Und jedem möchte Gott beschenken. Und jedem möchte er das geben, was er braucht. Und das ist wirklich, finde ich, eine sehr praktische Art und Weise, wie man vorangehen kann. Ich habe versucht, viele Beispiele zu bringen. Und wo auch immer du sagst, da brauche ich Glauben, versuch einfach mal nach diesen 5 Punkten deinen Glauben aufzubauen und zu stärken. Egal, ob das jetzt ist, dass du dich einsam und verlassen fühlst. Oder dass es ist, dass du ja in finanzieller Not bist. Oder das Zeugnis hätte ich gern gehört, Günther, hier vor allem. Wir haben gebetet im Hauskreis, dass ein Bescheid kommt. Also Günther zieht um und er braucht einen Bescheid für das Sozialamt vom Arbeitgeber der Rosi. Brauche ich doch erzählen, oder? Ja. Vom Arbeitgeber der Rosi, dass sie so und so viel verdient, damit sie Wohngeld bekommen für die neue Wohnung. Und der Arbeitgeber hat es nicht hergebracht. Und dann hat er am Mittwoch gesagt, wir beten jetzt, dass es morgen da ist. Nachdem es wochenlang nicht gekommen ist. Also wie lange? 4, 5 Wochen? 4 Wochen ist es nicht gekommen. Und dann hat er gesagt, wir beten jetzt, dass es morgen da ist. Es ist tatsächlich morgen gekommen. Ich muss sagen, da hatte ich jetzt nicht so viel Glauben für morgen. Ich hatte Glauben, dass es kommt. Ich hatte Glauben für Freitag, aber nicht für Donnerstag. Aber Gott ist größer, als ich es mir vorstellen kann. Am Freitag war das Geld dann schon am Konto. Also egal, welche Situation ist, man kann diese Punkte nehmen, um praktisch einfach seinen Glauben zu stärken und aufzubauen. Und das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Damit bin ich auch schon am Ende.
Den Glauben dann aber ganz genau bestätigt von ihm. Ja. Und deswegen lasst euch nicht niederdrücken, wenn ihr mal Zweifel habt. Ja. Glaubt trotzdem, dass Gott alles vermag, ja, auch wenn es schwierig ausschaut und dreckig ausschaut. Manchmal ist es ganz schwierig. Ja. Und der Zweifel darf sein. Aber der Glaube, wenn man trotzdem glaubt, auch trotz der Zweifel, dann da wird sich was bewegen. Das bin ich mir ganz sicher.
Also wie schon gesagt, zweifelnde Gedanken sind nicht das Problem. Das Problem ist bloß erst dann, wenn ich den zweifelnden Gedanken mehr glaube als der Verheißung von Gott. Also er hat zwischendurch durchgehangen. Das ist doch das Schöne, wenn du zwischendurch durchhängst, du kannst immer wieder weiterkommen. Nee, ist schon. Es ist doch das Schöne, dass jeder hier seine Meinung äußern darf. Das finde ich gut, also das finde ich wirklich gut in unserer Gemeinde. Also, wolltest du auch noch was sagen? Darfst du ruhig? Ja. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Ich habe euch auch in dem Zusammenhang ein paar Bibelverse unterschlagen, um es kurz zu halten, die das eigentlich bestätigen. Also Reichtum im Sinne Gottes, wie es die Bibel beschreibt, heißt, ich bin reich, um das zu haben, was ich zum Leben brauche, mein Leben zu genießen und andere segnen zu können darüber hinaus. Das ist der Reichtum, den Gott beschreibt. Nicht der Reichtum, wo ich sammle, um immer reicher zu werden. Denkt an den Mann, der die Scheunen gesammelt hat und wo Gott gesagt hat dann zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was nützt dir der ganze Reichtum in deinen Scheunen? Okay, was ich noch sagen wollte, wenn jemand eine Not hat, kann er gerne kommen und wir beten. Dann können wir auch das ganz praktisch machen. Und wenn jemand hier sein sollte, der Jesus noch nicht als Erlöser kennengelernt hat, darf er auch gerne kommen und wir beten für ihn, dass er Jesus kennenlernt. Okay. Ja. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist und dass du möchtest, dass es uns so richtig gut geht. Ich danke dir, dass du für all unsere Sorgen und Nöte schon die Antwort und die Lösung geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir wie Abraham lernen können zu glauben und durch alle Zweifel hindurch festzuhalten und dann das zu erlangen, auch wenn es ein wenig dauert. Ich danke dir, dass du heute da bist. Und ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bitte, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen hier segnest. Mit deiner Liebe und deiner Freude und mit Kraft für die ganze kommende Woche. Dass du sie erleben lässt, dass du bei ihnen bist. Und dass du sie begleitest. Überall hin. Amen.